Wir freuen uns sehr, heute Dr. Ralf Seitz im BX Morning Call begrüßen zu dürfen und auch dich, lieben François, begrüße dich herzlich. Dr. Ralf Seitz, Sie sind promovierter Ökonom und zählen auch mit zu den bekanntesten Schweizer Ökonomen. Und Sie sind auch Inhaber und Gründer der Firma Finreon, über die wir jetzt gleich sprechen wollen. Was hat Sie dazu inspiriert, die Finreon zu gründen vor 15 Jahren?
Ja, vielen Dank für die Einladung heute. Es hat mich wirklich sehr gefreut und es ist mir eine Ehre, hier zu sein heute Morgen. Es ist so, Finreon wurde wirklich als Spin-off von der Uni St. Gallen entstanden. Ich war damals Assistant Professor und wir haben dann Anfragen von institutionellen Investoren gehabt. Und es war immer so in der ganzen Geschichte von Finreon, es waren immer die Investoren, die irgendeine Problemstellung hatten, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja, können wir dieses Problem irgendwie lösen, zum Beispiel Konzentrationsrisiken, das war der Anfang von der Gründung, Konzentrationsrisiken in den Indizes, zum Beispiel im Schweizer Index, wo es eben diese ganz großen, sagen wir, Konzentrationsrisiken gibt, aber natürlich auch im weltweiten Aktienmarkt, das sehen wir jetzt auch heute wieder mit diesen 7 großen Technologietiteln. Das war eine Problemstellung, kann man nicht besser diversifizieren, kann man nicht auch Renditen erzielen, reale wirklich Renditen, die ohne diese Konzentrationsrisiken. Und dann haben wir diese Forschung begonnen und später kamen andere Fragestellungen hinzu. Und wir haben eigentlich immer versucht, die Ideen auch von der Wissenschaft, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu nehmen und dann diese Probleme der Investoren zum Beispiel über Risikomanagement, über Dekarbonisierung und so weiter, über wie kann ich zum Beispiel Volatilität abschöpfen vom Aktienmarkt und so weiter. Und dann kamen immer die Bedürfnisse von den Kunden und wir haben das dann mit der Wissenschaft entwickelt und dann später in Lösungen umgesetzt.
Frage, Sie haben zwar von Konzentrationsrisiken gesprochen, Nvidia ist ja gestern relativ stark gefallen, oder?
Ja.
Wie reagiert jetzt Finreon mit Ihrem Modell, dass diese Aktie so stark gefallen ist gegenüber dem Index? Wie reagieren Sie darauf?
Ja, es ist eine gute Frage. Für uns ist, was wirklich vor allem in unseren Ansätzen einfließt, ist das Risiko von einem einzelnen Titel, von Nvidia beispielsweise. Und wie verändert sich das Risiko? Da modellieren wir die Risikostruktur von Nvidia, von einem einzelnen Titel über verschiedene Gauge-Modelle, also Ansätze, wie sich Korrelation verändert. Und auch ganz wichtig ist auch die Korrelation von Nvidia gegenüber anderen Titeln, gegenüber dem Index, gegenüber anderen großen Titeln. Und diese Korrelationsstruktur ändert sich und dann kommt es zu einem Bruch. Und dann kann man das auch sehr gut messen, diese Brüche. Und das ist auch das, wo unsere Risikoansätze hinführen. Die Messung von solchen Strukturbrüchen in der Risikostruktur und in der Korrelationsstruktur. Und das gibt uns dann einen Hinweis auch letztendlich für den Verlauf und für die erwartete Rendite.
Ist das auch der Unterschied zu anderen Vermögensverwaltern? Eines der wichtigsten Unterschiede?
Ja, ich glaube wirklich, eines der wichtigsten Unterschiede ist, dass wir versuchen, das Risiko sehr stark mit einzubeziehen, weil normalerweise in den normalen Ansätzen von Anbietern ist es so, dass man annimmt, die Volatilität oder das Risiko ist einfach konstant. Man denkt, ja, der SPI hat eine Volatilität von 18%. Oder man sagt, den S&P 500 hat eine Volatilität von 16%. Aber eigentlich ist es nicht korrekt, weil natürlich diese Volatilität oder das Risiko, es muss nicht nur Volatilität sein, kann auch Drawdown sein, kann auch Value at Risk sein. Das ändert sich über die Zeit. Das heißt, es gibt Phasen, wo das Risiko sehr hoch ist. Da gibt es Turbulenzen. Und es gibt Phasen, das ist super tief. Man kann sich so vorstellen, wie wenn man ein Volatilitätsindex, jetzt im einfachsten Fall nimmt den VIX zum Beispiel, da gibt es Phasen, da ist der sehr hoch und da gibt es Phasen, da ist der super tief unter 10 zum Beispiel. Und das, wenn man das mit einbezieht ins Portfolio Management, dass man sagt, es ist eben nicht alles konstant, sondern es gibt Phasen mit tiefem Risiko, da kann ich vielleicht sogar mehr Risikoprämie nehmen oder es gibt Phasen, wo es zu hoch ist, wo ich dann vielleicht Risiko sogar reduziere in einem gewissen Umfang oder sogar antizyklisch dann wieder mal dazu kaufe. Und diese Einbezug der Risikostruktur und Klammer auch Korrelationsstruktur, das bietet einen echten Mehrwert und das unterscheidet uns von anderen Anbietern.
Frage. Messen Sie das jeden Tag oder ist jede Woche dieses Rebalancing, findet das jetzt statt oder wie schauen Sie das Rebalancing an, Ihrer Positionen?
Also es ist wirklich täglich, da wir das messen. Wir machen 26 Messungen über den Kapitalmarkt. Wir haben vor über 13 Jahren begonnen mit diesen Messungen, mit den Risikomessungen, Korrelationsmessungen von der ganzen Struktur jetzt auf dem Aktienmarkt. Wir machen das auch auf dem Zinsmarkt und auf dem Kreditmarkt, also diese drei Aktien, Zins, Kredit. Und diese Messung hat sich immer verfeinert jetzt über die letzten 13 Jahre. Wir haben immer mehr auch Intraday-Daten mit dazu genommen. Wir haben auch unsere Datenquellen verbessert über die letzten 13 Jahre. Und es ist wirklich eine tägliche Messung. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag eine Aktion getriggert wird, dass wir was machen. Oft machen wir nicht so viel, weil man sonst vielleicht eben die Kosten zu hoch sind. Aber grundsätzlich der Zustand vom Kapitalmarkt wird täglich gemessen über die nachkommenden neuen Daten und bis 9 Uhr etwa haben wir dann die Berechnungen der neuen Struktur.
Frage noch dazu. Sie haben die Resultate um 9 Uhr morgens. Gibt es einen Fondsmanager bei Ihnen oder ist es ein Management-Team, das macht, oder ist es einfach der Computer, der für Sie entscheidet?
Letztendlich ist es alle unsere Lösungen sind programmiert von uns selber. Wir machen das alles in Python, in dieser Programmiersprache. Der Vorteil daran ist, wir haben wirklich Kontrolle darüber, was wir modellieren, was wir messen. Und letztendlich nachher bis etwa um 9 Uhr gibt es dann die Kontrollen. Da sind immer mehrere Leute involviert. Es werden Daten kontrolliert. Aber die Entscheidung letztendlich wird gehandelt, was und wann es gehandelt wird. Das ist letztendlich ein Resultat von diesem Computermodell. Und dann gibt es einen Entscheid, wir handeln und dann wird das auch ausgeübt. Das ist immer eine 1:1. Es gibt nicht noch ein Investmentkomitee, das nochmal einen diskretionären Entscheid drüber legt. Es ist wirklich quantitativ, regelbasiert. Und ich war froh, weil wir das jetzt ja 15 Jahre machen, ich war oft froh, dass es das ist, weil manchmal sagt der Bauch ja irgendwas anderes. Aber letztendlich war ich froh, dass mein Bauch eigentlich schlechter war als die Entscheidungen, die wir mit diesen Regeln, die wir vordefiniert haben. Und ich glaube, vielleicht diese Regeln, die sollen ja allen wissenschaftsbasiert sein. Und wenn wir die anschauen, sollen die statistisch gesehen einen Mehrwert bringen. Und wenn wir sehen, dass diese Statistik zeigt, es ist signifikant positiv. Natürlich haben wir dann Fälle, wo es mal nicht ist, und wir haben mal Fälle, wo es stattfindet. Aber on average, in dem Mittel, ist es statistisch gesehen, dass wir da einen Mehrwert generieren können und einen positiven Drift haben, um diesen Mehrwert für unsere Kunden zu erzielen.
Mich würde jetzt noch interessieren, wie sich die Zusammenarbeit und der Wissenstransfer zwischen Finreon und der Universität St. Gallen gestaltet.
Also es ist so, ich unterrichte immer noch in St. Gallen, ich habe immer noch 3 Vorlesungen da als Lehrbeauftragter. Und ich habe natürlich Doktoranden bei mir, wo ich dich betreue, oder Masterarbeiter, Bachelorarbeiter, ich sehe so immer wieder rein. Und natürlich die Doktoranden, ich versuche natürlich auch ab und zu gute Mitarbeiter zu rekrutieren, ehrlicherweise. Man sieht ja dann oft auch die Studenten, die sich dann vielleicht bei uns auch bewerben oder bei uns Praktikum machen oder studentische Mitarbeiter oder dann auch richtige Mitarbeiter bei uns werden. Und dann gibt es diesen Transfer, also die sind dann eigentlich von Studenten, von Doktoranden. Und dann haben wir natürlich auch sehr viel Austausch mit anderen Professoren, wo wir versuchen, dieses Wissen dann auch in die Finreon reinzubringen.
Frage: Künstliche Intelligenz. Wie groß ist das Thema bei Ihnen? Artificial Intelligence und alles diese ganzen Geschichten sind ja momentan die Modenthemen, oder? Wie tun Sie das applizieren bei Ihnen bei der Finreon?
Ja, es ist so, also wirklich künstliche Intelligenz, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Dort, wir sind sehr offen gegenüber Methoden im Bereich künstliche Intelligenz, wo wir wirklich diese auch nachvollziehen können. Zum Beispiel bei Spracherkennung, also so Natural Language Models, wo wir wirklich eine Spracherkennung haben, wo wir sehen, doch, ein Computer kann tatsächlich Sprache erkennen. Vereinfacht gesagt, wie wir das ein bisschen jetzt von ChatGPT auch kennen. Und dieser Computer kann erkennen, was geschrieben wird und beurteilen auch relativ schnell, vielleicht schneller als sehr viele Analysten, ob eine Information positiv ist oder negativ. Dort, wo es aber eine Blackbox ist, da sind wir relativ zurückhaltend, weil wir nicht nachvollziehen können, wie der Computer zu diesem Entscheid kommt. Wir müssen eine Nachvollziehbarkeit haben, wo wir sehen, aha, die künstliche Intelligenz liefert uns ein vernünftiges nachvollziehbares Resultat. Und dort setzen wir es ein, auch in der Risikomessung. Wir setzen das sehr stark dort ein, wo wir sagen, wir können eigentlich diese Datenverarbeitungstools verwenden, aber immer nur so, dass wir es nachvollziehen können.
Frage. Sie kommen ein bisschen vor, dass Sie wie ein Hedgefonds operieren ohne Leverage. Ist meine Annahme richtig?
Also es ist... Wir nehmen keine Leverage, weil unsere Produkte sind auch für Schweizer Pensionskassen, für normale Investoren. Wir haben keine zusätzlichen Risiken wie Leverage beispielsweise, genau, oder ungedeckte Positionen. Aber wir versuchen natürlich, die modernste Technik anzuwenden. Wir versuchen, die Daten auszuwerten. Und das ist, denke ich, ein Mehrwert, weil früher hat man darüber geschaut und dann hat man sehr viele Menschen gebraucht, die sich informieren. Und die Informationseffizienz ist sehr stark gestiegen. Es gibt jetzt neue Untersuchungen, die auch zeigen, dass die Informationseffizienz zum Beispiel im amerikanischen Markt sehr viel stärker ist als im Schweizer Markt beispielsweise. Das steigt zunehmend an, diese Informationsverarbeitung. Und ich glaube, da kann man doch Hilfsmittel heute verwenden mit Daten, die uns eine gute Indikation für die Allokation geben.
Ich hätte noch eine Frage zu Ihren Produkten oder Lösungen.
Ja.
Wie viel gibt es und was entscheidender ist, wie unterscheiden Sie sich?
Ja, ich glaube wirklich, eines unserer großen Investmentlösungen sind diese risikokontrollierten Lösungen, indem wir Risiken messen, also Aktienrisiko messen und sagen, sind wir in welchem Risikoregime befinden wir uns? Einem hohen, einem tiefen, und das gleiche ist für Zins und Kredit. Und dann, je nachdem, wo wir uns im Risikoregime befinden, Aktien, Kredit oder Zins, dann machen wir entsprechend eine Allokation. Und das hat wirklich hervorragend funktioniert in den letzten über 10 Jahren. Und es ist nicht ein direkt ökonomischer Ansatz, sondern es ist wirklich ein Ansatz, in dem wir die Bewegung an den Kapitalmärkten messen. Bewegung bedeutet Volatilität, da bewegt sich ein Preis, Intraday, da bewegen sich Preise. Dann gibt es natürlich Ausschläge nach unten. Das ist auch eine Preisbewegung. Ein Credit Spread, das Kreditrisiko, das sich ausdehnt, auch das ist eine Preisbewegung. Und all diese Bewegungen und wie sich Optionspreise bewegen, Call- und Put-Preise am Kapitalmarkt, das sind alles Preisbewegungen, die kann man messen. Und es gibt sehr viele Informationen, die wir da rausziehen können. Und unsere Allokation basiert immer auf diesen Risikomessungen. Es ist nicht... Weil alles, was ökonomisch passiert, in der Politik und so weiter, das fließt alles rein. Und unsere Erfahrung ist, ökonomische Ansätze sind typischerweise sehr verzögert. Ich kann schon eine ökonomische Indikation messen über Wachstum von Märkten und so, aber der Markt läuft halt 6 bis 12 Monate voraus. Der Kapitalmarkt ist halt super schnell. Also das heißt, wenn ich ökonomische Daten messe, sind die so stark verzögert, und wir haben vorher im Vorgespräch darüber gesprochen, wie schnell das es wird, wie viel Informationen das es gibt. Und da muss man am Kapitalmarkt einfach schneller sein als die langsamen Daten.
Sie arbeiten ja mit Ampeln, oder?
Ja.
Das ist Ihr Markenzeichen, oder?
Ja.
Wie sind Sie auf diese Idee gekommen mit den Ampeln?
Also es war so eine Grundidee, mal zu sagen, wie kann man Risiko identifizieren, und haben dann gesagt, es gibt jetzt dieses rote und dieses grüne Regime, und haben gesagt, wir können das Ganze noch ein bisschen verfeinern, das ist so ein bisschen die Analogie auch zum Straßenverkehr. Kann ich jetzt fahren oder muss ich ein bisschen auf die Bremse gehen oder kann ich sogar ein bisschen mehr Risiko nehmen? Und die Idee ist die, dass viele Investoren grundsätzlich kann man eigentlich mehr Risiko fahren. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Aber viele sind irgendwo restringiert. Die sagen, ich kann nicht 100% Aktien fahren, weil bin eine Pensionskasse und ich darf nicht in Unterdeckung geraten. Oder ich bin 75 Jahre alt und ich brauche das Geld für meine Rente und so weiter. Also, und das ist die Frage, wie viel Aktienquote kann ich nehmen? Weil Aktien ist eigentlich eine super günstige Risikoprämie, eine super Risikoprämie. Und diese Frage ist, und mit unserem Ansatz ist der, dass man diese Aktienquote tendenziell höher fahren kann, weil man über dieses Ampelsystem, über dieses Risikomanagement in Hochrisikophasen auch mal reduziert und in Tiefrisikophasen sogar eigentlich mehr Aktien fahren kann, als man vielleicht grundsätzlich definieren würde.
Frage. Sie haben ja ein spezielles System, das Sie entwickelt haben.
Ja.
Wenn Sie jetzt Verkäufer sind, was ist der Vorteil von Ihrem System in einem reinen ETF. Was sind die Unterscheidungsmerkmale von Ihrer Anlagelösung, einem ETF jetzt in der Schweiz, weltweit? Ich habe jetzt gesehen, Sie haben ja die Gewichtungen, sind ja viel kleiner pro Aktie wie bei einem ETF Worldwide, vom MSCI zum Beispiel. Wie können Sie das, dieses Konzept, Ihren Anlegern verkaufen?
Also es gibt zwei Konzepte. Das eine ist dieses Diversifikationskonzept, wo wir sagen, wir können im Prinzip jetzt beispielsweise Schweiz, wir können in der Schweiz viel breiter diversifizieren, weil Schweizer Aktien eigentlich eine gute Sache sind, weil wir haben den Schweizer Franken, wir haben eine gewisse Rechtssicherheit und so weiter. Also diese Schweizer Aktien bieten sehr viele Vorteile. Aber wenn man alles natürlich, wenn man Großteil über die Hälfte der Assets in drei Aktien investiert, dann hat man eine relativ hohe Konzentration. Dann könnte man vielleicht sagen, ja gut, wir reduzieren insgesamt die Aktien-Schweiz-Quote, aber für viele Investoren hat Aktien-Schweiz aus genannten Gründen eben einen Vorteil. Und wir haben dann einen Ansatz entwickelt, wie man breiter diversifiziert, trotzdem diese genau gleiche oder sogar noch eine bessere Risikoprämie erzielen. Wir haben das machen wir seit 15 Jahren, wir haben wirklich eine super gute Outperformance gegenüber SPI erzielt. Und das zweite Konzept ist diese Risikoampel, wo wir versuchen, gegenüber einem ETF nicht nur einfach zu sagen, wir sind immer komplett investiert, sondern wir haben Phasen, da sind wir mehr investiert und Phasen, da sind wir weniger investiert, ausgehend von dieser Risikomessung. Und das bringt einen Vorteil. Wir haben weniger Risiken, wir haben höhere Renditen und wir haben auch tiefere Drawdowns. Das hat man während Corona gesehen oder 2016 und so weiter. Das ist dieser Unterschied zu einem ganz banalen ETF.
Eben, weil das ist ja momentan der letzte Marktschreiber. Die Banken haben ja Angst, Risiken zu nehmen, oder? Und da haben wir die Frage gestellt, wie können Sie diesen Erfolg erstellen? Sie haben ja über 7 Milliarden unter Management,
ja,
mit 30 Leuten. Das ist eine absolute Erfolgsstory, oder? Ich habe mich einfach gefragt, wie gehen Sie in den Markt rein, um diesen Erfolg zu festigen und auszubauen?
Wir kommen wirklich von den Pensionskassen. Das sind unsere Hauptkunden, Pensionskassen, Versicherer, Krankenkassen, mittlerweile auch in Deutschland. Wir haben auch ein Office jetzt in Frankfurt, eröffnet. Und wir kommen von dieser und sind jetzt auch daran, Vermögensverwalter diese Konzepte zu zeigen, Family Offices, kleineren Banken auch, die sagen, ja, das bringt uns wirklich einen Mehrwert, weil wie Sie sagen, früher hat man eben mit Plain Vanilla ETFs gearbeitet und dass, wenn man solche Systeme implementiert, dass man doch für die Kunden eine höhere Rendite erzielt. Und vielleicht noch ein Punkt, was wir auch machen, ist nicht nur Aktienkredit und Zins, sondern es gibt auch andere Risikoprämien, wo man vielleicht diese Volatilität abschöpfen kann. Es wird ja festgestellt auch, dass die Volatilität zu teuer ist, die man kauft am Kapitalmarkt, also dass diese Call- und Put-Optionen eigentlich zu hoch sind, zu teuer, weil die Einschätzung für ein Risiko zu hoch ist. Schiller hat eine bekannte Untersuchung gemacht, er hat gesagt, der hat Investoren befragt und man hat gesehen, dass Investoren 10-mal negativer sind, als es wirklich dann ist. Also das wurde 10-fach überschätzt. Man hat gefragt, ja, wie groß ist das Risiko, dass es einen Crash gibt? Und die Investoren waren eigentlich 10-fach pessimistischer, als es nachher im Nachhinein rausgekommen ist. Und dieser Pessimismus, diese Negativität zeigt sich auch in den Preisen von Optionen, wo man sich absichern kann, Put-Optionen beispielsweise. Also diese implizite Volatilität, die Kosten der Optionen ist typischerweise höher als dann, dass es wirklich realisiert wird. Es kommt nicht so schlimm und diese Differenz, das ist auch eine unserer Hauptlösungen, die wir haben. Wir schöpfen diese Differenz ab, indem wir über eine Derivatstrategie das dann diese Differenz unseren Kunden als Rendite zur Verfügung stellen.
Gut, spannend. Und man merkt auch, dass er promovierter Ökonom ist. Ich fühle mich fast schon wie im Vorlesungssaal, wirklich super erklärt und möchte auch die Chance nutzen, ob Sie uns noch mal Ihre Perspektive über die aktuelle wirtschaftliche Lage geben können.
Ja, also im Moment ist es relativ stark fragmentiert. Wir haben ja verschiedene Issues. Zum einen sind natürlich diese regionalen Issues. Ich glaube, das ist etwas, was wir in den letzten 15 Jahren nicht ganz so gesehen haben. Wir haben wirklich diese verschiedenen Regionen auf der Welt wo es unterschiedliche Elemente gibt, wie zum Beispiel eben in Emerging Markets, die komplett anders sind. Also wenn wir an die BRICS-Staaten denken, natürlich Europa, die spezielle Situation auch in den USA. Ich glaube, das ist das. Wir haben regionale Unterschiede, wir haben Unterschiede auch in den Branchen, weil wir haben diese sehr stark getriebenen Aktienmärkte gehabt. Und ich glaube, das ist wirklich vielleicht als Konsequenz daraus, ist für mich in der Zukunft, ist Diversifikation wird wahrscheinlich noch wichtiger werden. Diversifikation über Länder, Diversifikation auch über Branchen, weil wir eben diese Konzentration, weil wir nicht sagen können, wir gehen hier jetzt nur in eine Region, nur in eine Branche. Und ich glaube, diese Diversifikation über eben verschiedene Branchen, Länder und vielleicht auch Risikoprämien, dass wir uns überlegen, eben wie wir gesprochen haben, diese Volatilitätsprämie ist ja bei einem BRC nichts anderes. Man hat eine Short-Put-Option. Und das ist die Frage, können wir nicht eben über solche Elemente auch eine Diversifikation kriegen? Wir wissen ja nicht, woher kommt die nächste Unruhe an den Kapitalmärkten. Das kann wirklich von total verschiedener Seite herkommen. Aber ich glaube, das ist wirklich Diversifikation, wird wichtiger werden. Und das wäre so meine Konsequenz aus der aktuellen Marktlage.
Ja, verständlich. Und darf ich Sie noch fragen, wie sehen Sie die aktuelle Situation des Schweizer Finanzplatzes? Oder wie bewerten Sie diese?
Ja, der Schweizer Finanzplatz, also ich finde, es ist sicher wichtig, dass wir diese Stabilität weiter haben. Was ich sehe, wenn ich im Ausland unterwegs bin, wir sind in Italien tätig, in Österreich, in Deutschland, und da sieht man schon, was wichtig ist, ist halt diese Rechtssicherheit, die wichtig ist. Wir müssen schauen, dass wir dieser Rechtssicherheit, dieser regulatorischen Sicherheit Sorge tragen, weil Schweizer Franken ist für viele sehr wichtig und für viele ausländische Investoren ist auch diese Depotdiversifikation, wo sie ihre Assets haben, das ist zunehmend wichtig, weil natürlich möchten die nicht alle Assets in Europa haben, sondern sie haben sie vielleicht eben auf anderen Finanzplätzen. Da gab es ja auch diese Diversifikation der Custody-Stellen. Also, und Schweiz wird und bleibt hoffentlich auch einer dieser zentralen Plätze, wo eben Custody ist, sehr vermögende Kunden fangen wirklich an, eben diese Diversifikation nicht nur über Länder und Branchen und Risikoprämien zu machen, sondern auch über Depotstellen. Und da soll die Schweiz wirklich auch, ich hoffe, eben diese Stabilität sicher halten und eben diese Spitzenposition nach jetzt diesen ein bisschen Turbulenzen in den letzten 2 Jahren auch hoffentlich beibehalten.
Haben Sie profitiert von Turbulenzen UBS-CS?
Ich muss sagen, profitiert haben wir nicht direkt. Wir haben jetzt insofern auch keinen Schaden genommen, weil wir stark diversifiziert waren. Ich bin froh, dass sich sehr stark beruhigt hat. Ich bin froh, dass es auch im Ausland, wenn ich mit ausländischen Investoren spreche, nicht wirklich zu einem, das ist jetzt wirklich eine subjektive Empfindung, nicht so stark ein negatives Image hinterlassen hat. Ich glaube, der Schweizer Finanzplatz hat immer noch ein gutes Standing und ich hoffe natürlich, dass das auch weiter so bleibt. Und letztendlich eine Krise sind nämlich immer wieder Chancen. Also für uns jetzt als Firma, als Finiron gab es natürlich auch wieder Chancen, weil es fängt sich an, wieder gewisse Dinge zu mischen, ob gut oder schlecht, aber das gibt auch wieder neue Allokationen. Es gibt auch wieder Kunden, die neue Anbieter suchen. Es gibt wieder neue Player, die da reindrücken. Es gibt auch eine Rotation vielleicht bei Mitarbeitern, die neue Chancen suchen. Also insofern, manchmal so eine Krise gibt auch wieder Potenzial. Für uns war es jetzt eher auch Chancen, die wir nehmen konnten.
Spannend.
Spannend, ja. Und dann habe ich nur noch meine Abschlussfrage.
Richtig, oder? Die, auf die habe ich schon gewartet.
Ja, hast schon gewartet, ja. Also die Frage stellen wir allen unseren Gästen. Ja. Und zwar interessiert uns ganz arg, wie sie privat investieren.
Also privat ist wirklich so, ich mache so viel, mental mache ich zumindest 4 Töpfe in meinem Kopf. So, der erste Topf sind so die liquiden Assets. Da investiere ich praktisch so wie Fingerion. Ich kaufe einfach immer jedes Produkt. Wir haben ja selber über 14 Fonds, die wir haben. Ich kaufe da wirklich immer und stelle eine Asset Allocation zusammen. Also ich versuche, die einigermaßen zu fahren. Ich habe auch ein Excel-Sheet, wo ich versuche, eben meine Aktienquote und so weiter, meine Bondquote zu steuern. Ich habe natürlich, bin da sehr stark aktienlastig. Ich denke, für einen langfristigen Horizont macht das auch Sinn. Das ist so mein erster Topf. Dann der zweite ist eben Immobilien. Das ist mir im Wesentlichen dort, wo ich drin wohne. Im Wesentlichen, dann habe ich dieser dritte Topf. Das sind so diese privaten Investments. Das ist auch im Wesentlichen Finrion, die Firma. Und natürlich auch, ich habe eine zweite Firma. Das ist FinPact, wo wir für private Investoren eine Online-Lösung anbieten für 50 plus, für Menschen ab 50. Vor allem auch für Kapitalbezüger, die das anlegen. Und das läuft wirklich sehr, sehr gut. Das ist natürlich auch eines meiner privat gehaltenen Investitionen. Und der vierte Topf ist Cash. Da habe ich wirklich so die Möglichkeit, vielleicht noch das eine oder andere Investment zu machen. Ich versuche das so ein bisschen ausgeglichen zu machen.
Aber diese Finpack-Geschichte, die fällt mir relativ, die haben mir gesagt, das finde ich jetzt wirklich ganz toll. Was ist die Minimumgröße, der man dabei sein muss?
Es gibt keine Minimumgröße. Ich würde sagen, im Schnitt haben die Kunden relativ viel, weil wir diese 50 plus haben. Und da ist ungefähr, ist über 200.000 der durchschnittliche Investor, 230.000. Aber man kann schon ab 20.000 oder 30.000, das ist eigentlich problemlos, kann man da auch im Prinzip auch tiefer kann man investieren. Und die Idee ist wirklich die, dass man so investieren kann, wie auch institutionelle Investoren investieren. Das ist eigentlich diese Hauptidee.
Und die investieren dann in ihre Fonds oder in externe Produkte auch?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man kann investieren wie eine Pensionskasse. Und das war diese Grundidee, weil mein Vater war 40 Jahre bei einer Pensionskasse und ist dann aus der Pensionskasse ausgeschieden. Und er war dann ziemlich frustriert. Also ich habe eher gesagt, Ralf, was soll ich machen mit meinem Geld? Da habe ich gesagt, du musst jetzt zu einer Bank gehen. Und dann war er ein bisschen frustriert, weil er zurückgekommen hat. Ja, aber das sind ein bisschen alles teure Angebote und nicht so das, was ich will. Kann ich nicht bei meiner Pensionskasse bleiben? Weil die haben das ja super gut gemacht. Zu tiefen Kosten, sehr professionell, ohne Interessenkonflikt, habe ich gesagt, nein, das geht nicht, du scheidest da aus. Und dann habe ich eigentlich diese Idee gehabt, wie können wir Privaten eigentlich diese Möglichkeit anbieten, so zu investieren, wie das heute super professionelle Investoren machen. Und das war eigentlich die Idee, also man kann investieren wie eine PK, man kann auch rein passiv investieren, man kann so wie risikobasiert, wie Finron investieren, man kann nachhaltig investieren, das sind im Prinzip diese vier Möglichkeiten, die man bei FinPact machen kann.
Spannend, oder?
Wir müssen ihn nochmal einladen zum Interview. Ich glaube, da gibt es jetzt noch viel Gesprächsbedarf.
Ich sage, 2025 ja? Ist da schon auf der Liste,
eben,
oder?
Ist er schon auf der Liste.
Aber wir haben schon ein paar andere Leute auch schon gesagt, sie wollen wieder kommen. Also wir freuen uns natürlich auf unsere Gäste, muss ich sagen. Und es sind immer, wie sage ich immer, handverlesene Gäste.
Mhm, genau. Also in dem Sinne, vielen lieben Dank,
ganz herzlichen Dank,
dass Sie bei uns waren, für die spannenden Einblicke. Und auch dir, lieber François, vielen Dank, dass du wieder da warst. Liebe Zuschauer, verpassen Sie kein BX Morning Call und abonnieren Sie unseren YouTube-Channel BX TV. Vielen Dank.